Hannibal lag auf dem niedrigen Bett in seiner Mansarde. Die Kerzen flackerten auf den Gesichtern, die er nach seinen Träumen gezeichnet hatte, und über dem Gibbonschädel tanzten Schatten. Er starrte in die leeren Augenhöhlen des Affen und zog, wie um dessen Reißzähne nachzumachen, die Unterlippe hinter seine Zähne. Neben ihm stand ein aufziehbares Grammophon mit einem lilienförmigen Trichter. In Hannibals Arm steckte eine Spritze mit dem Betäubungsmittelcocktail, der beim Verhör von Louis Ferrat zum Einsatz gekommen war. »Misha, Misha, ich komme.« Feuer auf den Kleidern seiner Mutter, die flackernden Votivkerzen vor der heiligen Johanna, der Küster, als er sagt, »Es ist Zeit.« Hannibal setzte den Plattenteller in Bewegung und senkte den dicken Tonarm auf die Schellackplatte mit Kinderliedern. Die Platte war zerkratzt, der Klang des Grammophons blechern und dünn, aber er ging ihm durch und durch.
»Sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein?«
Er drückte den Kolben der Spritze einen halben Zentimeter tiefer und spürte, wie das Mittel in seinen Adern brannte. Er rieb sich den Arm, um es zu verteilen. Im Kerzenlicht blickte er unverwandt auf die nach seinen Träumen gezeichneten Gesichter und versuchte, ihre Münder dazu zu bringen, sich zu bewegen. Vielleicht würden sie erst singen und dann ihre Namen sagen. Um sie zum Singen zu bringen, begann Hannibal, selbst ein Lied anzustimmen. Doch er konnte ihre Münder ebenso wenig dazu bringen, sich zu bewegen, wie er den Affenschädel wieder mit Fleisch auskleiden konnte. Aber der Gibbon lächelte hinter seinen Reißzähnen lippenlos, sein Kinn zu einem Grinsen gekrümmt. Und dann grinste Blauauge, sein erheiterter Gesichtsausdruck unauslöschlich in Hannibals Gedächtnis eingebrannt. Und dann der Geruch eines Holzfeuers im Jagdhaus, die Rauchschichten unter dem Dach. Der Kadaveratem der Männer, die sich am Herd um ihn und Mischa drängten. Dann brachten sie sie in die Scheune. Er konnte die Männer nicht reden hören, konnte nicht hören, wie sie sich nannten. Doch dann plötzlich Schüsselleckers verzerrte Stimme, die sagte, »Nehmt das Mädchen, sie stirbt sowieso, er wird ein bisschen länger frisch bleiben.« Sich wehren und kratzen und beißen und dann die Sache, die zu sehen er nicht ertragen kann, Mischa an den Armen hochgehoben, die strampelnden Füße ein Stück über den blutigen Schnee, und sie schaute zu ihm zurück. Aniba, ihre Stimme. Hannibal setzte sich im Bett auf, und als sich sein Arm dabei abwinkelte, wurde der Kolben der Spritze ganz nach unten gedrückt. Und dann verschwamm die Scheune um ihn herum.
»Hannibal!«
Hannibal reißt sich los und stürzt hinter ihnen her. Das Scheunentor kracht gegen seinen Arm, dass die Knochen brechen. Blauauge dreht sich um und hebt das Holzscheit, schlägt damit auf seinen Kopf. Vom Hof das Geräusch der Axt. Und jetzt das willkommene Dunkel. Hannibal auf dem Bett in seiner Mansarde. Der Atem geht in gehetzten Stößen. Seine Umgebung bald scharf, bald verschwommen. Die Gesichter an der Wand zerfließen. Hinterher, nachdem passiert ist, was er nicht ansehen kann, was er nicht hören kann, wenn er noch weiterleben will, er kommt im Jagdhaus wieder zu sich. Eine Seite seines Kopfs ist voll mit getrocknetem Blut, in seinem Oberarm unsägliche Schmerzen, er ist mit einem Teppich zugedeckt und an das Geländer der Galerie gekettet. Donner. Nein, es sind Artillerieeinschläge zwischen den Bäumen. Die Männer drängen sich mit Topfguckers Lederbeutel um den Kamin. Sie nehmen ihre Hundemarken ab und werfen sie zusammen mit ihren Ausweisen in den Beutel, leeren die Papiere aus ihren Geldbörsen und streifen sich Armbinden des Roten Kreuzes über. Und dann das Heulen und der grelle Lichtblitz einer Phosphorgranate, die draußen einschlägt und das Jagdhaus beginnt zu brennen. Lichterloh. Die Verbrecher stürzen in die Nacht hinaus zu ihrem Halbkettenfahrzeug und an der Tür bleibt Topfgucker noch einmal stehen. Er hält den Lederbeutel an sein Gesicht, um es vor der Hitze zu schützen, fischt einen kleinen Schlüssel aus seiner Tasche und wirft ihn zu Hannibal hoch und im selben Moment kommt das nächste Geschoss angesaust und sie bekommen das Pfeifen der Granate nicht mehr mit, nur wie das Haus zu beben beginnt und die Galerie, auf der Hannibal liegt, neigt sich zur Seite und er rutscht gegen das Geländer und die Treppe stürzt über Topfgucker ein. Hannibal spürt sein Haar aufflammen, und dann ist er auch schon im Freien. Das Halbkettenfahrzeug rattert durch den Wald davon. Der Teppich, in den er eingewickelt ist, glüht an den Rändern. Granateneinschläge bringen den Boden zum Erzittern und Splitter pfeifen an ihm vorbei. Er löscht die kokelnde Decke mit Schnee und trottet los. Immer weiter. Und sein Arm hängt schlaff an seiner Seite herab. Die Dämmerung liegt grau über den Dächern von Paris. In der Dachkammer dreht sich der Plattenteller des Grammophons immer langsamer und bleibt schließlich ganz stehen. Die Kerzen sind weit heruntergebrannt und tropfen. Hannibals Augen öffnen sich. Die Gesichter an den Wänden bewegen sich nicht. Mit einem Mal sind sie wieder Kreidezeichnungen, flache Bögen Papier. Der Gibbon hat wieder seine gewohnte Miene aufgesetzt. Der Tag bricht an. Überall steigt Licht empor. Überall ist neues Licht. Leutnant Dortlich hatte zwar noch kein eigenes Büro, aber sein Schreibtisch stand im Gemeinschaftsraum der Polizeiwache ganz nah am Ofen. Und die Stellung, die man innehatte, fand ihren Ausdruck darin, wie nah man beim Ofen saß. Jetzt, im Frühling, war der Ofen allerdings kalt und es türmten sich Papiere darauf. Der Schreibkram, der auf Dortlichs Schreibtisch lag, war zu 50% bürokratischer Schwachsinn, den man ohne weiteres hätte verheizen können. Der Schriftverkehr mit Polizeibehörden und MWD, dem Ministerium für Innere Angelegenheiten, im benachbarten Lettland und Polen beschränkte sich auf ein Minimum. Die Polizei in den sowjetischen Satellitenstaaten war wie ein Rad mit Speichen und ohne Felge um den obersten Sowjet in Moskau gruppiert. Dies war der Papierkram, den er sich ansehen musste. Die telegrafisch übermittelte amtliche Liste aller Ausländer, die sich im Besitz eines Visums für Litauen befanden. Dortlich verglich sie mit dem langen Verzeichnis steckbrieflich gesuchter Krimineller und politisch Verdächtiger. Der 8. Visuminhaber von oben war Hannibal Lecter, frischgebackenes Mitglied des Jugendverbandes der PCF, der Kommunistischen Partei Frankreichs. Im dunklen Keller eines Restaurants in der Nähe von Fontainebleau in Frankreich läutete ein Telefon. Es läutete 5 Minuten lang, bis jemand abnahm.
»Was ist?«
»Ich würde sagen, da sollte jemand dringend schneller ans Telefon gehen, wenn ich hier auf Kohlen sitze, weil ich jeden Moment auffliegen kann.« Dortlich gab sich keine Mühe, seinen Ärger zu verbergen. »Der Lecter-Junge kommt in seine alte Heimat zurück, mit einem Studentenvisum, das er über Jugend für einen neuen Kommunismus bekommen hat.«
»Wer?«
»Du weißt genau, wen ich meine. Wir haben bei unserem letzten gemeinsamen Essen darüber gesprochen.« Dortlich warf einen kurzen Blick auf seine Liste. »Zweck seines Besuches? Im Auftrag des Volkes die Bibliothek von Burg Lecter katalogisieren, wenn das kein Witz ist. Die Russen haben sich mit den Büchern den Arsch abgewischt. Könnte sein, dass wir diesbezüglich etwas unternehmen müssen, und das geht in erster Linie euch an. Du weißt ja, an wen du dich wenden musst.« Christophe Kléber nannte sich nur in Frankreich so. Sein richtiger Name war Petras Kolnas. Das Hausboot Christabel lag östlich von Paris auf der Marne und war nur mit einer Leine an der Hafenmauer verteut. Es war ein in Holland gebauter schwarzer Doppelender mit niedrigen Deckaufbauten, um unter Brücken hindurchfahren zu können, und mit einem Blumenkastengarten mit blühenden Sträuchern auf Deck. Der Besitzer der Christabel, ein schmächtiger Mann mit hellblauen Augen und freundlichem Gesicht, stand an der Gangway. »Komm«, sagte er dann zu Kolnas und stieg nach unten. Unter Deck öffnete er einen hohen Schrank. Er enthielt eine Auswahl an Waffen, ein Dragunov-Scharfschützengewehr, eine amerikanische Thompson-Maschinenpistole, 2 deutsche Schmeißer, 5 Panzerfäuste zum Einsatz gegen andere Boote und verschiedene Handfeuerwaffen. Der Bootsbesitzer, der sich in Frankreich Victor Gustafsson nannte, sah Kolnas scharf an. Gustafsson war ein außerordentlich erfolgreicher Geschäftsmann, der in ehemaligem SS-Morphium und 9 Prostituierten machte. Hinter dem Namen verbarg sich Vladis Grotas.